begrüße Sie, begrüße euch auch ganz herzlich. Mein Name ist Sascha Neudorf. Das ist der Name, mit dem ich immer angeredet werde. Offiziell heiße ich Alexander. Und diejenigen, die sich auskennen, merken schon, dass ich dann ein Aussiedler sein muss. Russlanddeutsch ist mein Hintergrund. Wir arbeiten öfter mal mit Decknamen. Ich komme aus Köln, bin dort Pastor in der evangelischen Freikirche. Bin ganz hier in der Nähe aufgewachsen, nämlich in Zwistal-Heimatsheim. Und habe vor 13 Jahren in Rheinbach mein Abitur gemacht. Also ich habe nicht nur gute Erinnerungen an diese Stadt, aber ich habe mir damals Mühe gegeben. Bin hier mit meiner Familie, meine Frau ist gerade rausgelaufen und die Kinder sind im Kindergottesdienst. Wir haben zwei Töchter und ein Sohn ist unterwegs, den sehen wir dann Ende September. Ich bleibe einfach mal beim Du, ich hoffe, das ist in Ordnung. Und wenn es für euch unangenehm ist, dann kommt einfach nachher auf mich zu und siezt mich und ich bin nicht beleidigt. Wenn ich euch fragen würde, was ist der verrückteste Liebesbeweis, den ihr jemals gemacht habt? Oder vielleicht der teuerste Liebesbeweis? Und wenn ich mal hier so in die Reihen fragen würde, ich schätze, ich würde sehr unterschiedliche und teilweise sehr interessante Sachen hören. Dinge, wo andere zuhören und sagen würden, das ist unnormal. Das würde ich niemals tun. Das ist total verrückt. Wer tut denn sowas? Ja, so ist Liebe. Wenn man jemanden liebt, tut man Dinge, die niemand anderer versteht und auch nicht verstehen muss. Man tut sie einfach, weil man so unglaublich verliebt ist, weil man diesen Menschen so unglaublich gerne hat. Aus Liebe tun Menschen verrückte Dinge, teure Dinge, manchmal lebensgefährliche Dinge. Und die Dabeistehenden müssen es nicht verstehen. Aber die beiden, zwischen denen das läuft, sie schätzen das in der Regel sehr. Es ist nicht nur ein Phänomen unserer Zeit, dass man solche verrückten Dinge tut, sondern es gibt in der Bibel einen Bericht, wo wir genau so etwas lesen, wo eine Frau etwas tut, wo alle anderen, die dabei sitzen, nur den Kopf schütteln und sagen, die Frau ist durchgedreht. Ich möchte den Text lesen aus Markus Kapitel 14, zunächst einmal nur den einen Vers, Markus Kapitel 14, Vers 3. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während der Mahlzeit kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbarem Nardenöl. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Eine merkwürdige Szene, oder? Ich meine, probiert das mal bitte aus. Wenn ihr heute nach Hause kommt, wenn ihr gut zu Mittag gegessen habt und eure Eltern oder euer Ehepartner sich auf der Couch ausgebreitet hat und ein Nickerchen hält, schleicht bitte mal in die Küche und irgendwo in der Küche habt ihr eine Flasche mit Sonnenblumenöl. Sucht eine, die noch einigermaßen voll ist, geht zurück zu euren Eltern, zu eurem Ehepartner, öffnet die Flasche und kippt dieser Person bitte das Öl über den Kopf, so wie es in der Bibel steht. Bitte macht ein paar Bilder, ladet sie auf Facebook hoch, damit wir alle was davon haben. Eine merkwürdige Szene, oder? Ich meine, wer würde einer anderen Person Öl über den Kopf gießen? Nun, wir müssen verstehen, das, was diese Frau hier tut, ist nicht Jesus zu ärgern, sondern das, was sie hier tut, ist eine unglaubliche Ehrung für Jesus. Wir kennen das aus Psalm 23, da heißt es in einem Vers, du salbst mein Haupt mit Öl. Und damit ist nicht gemeint, Gott ärgert uns beim Mittagsschlaf, sondern das meint, du lässt es mir gut gehen. Du verwöhnst mich mit Luxus. Du tust etwas, was man normalerweise nicht tut, was ich einfach nur genießen kann. Du verwöhnst mich luxuriös. Zur Zeit Jesu war es üblich, wenn man Gäste bekam, dass man ihnen die Füße wusch und manchmal auch mit billigem Öl einsalbte. Aber diese Frau wäscht Jesus nicht die Füße, sondern sie gießt ihm Öl über den Kopf. Das ist etwas ganz, ganz Besonderes und Außergewöhnliches. Wir sind heute Nachmittag oder heute Mittag bei unseren Schwiegereltern eingeladen und ich bin sehr gespannt, ob mein Schwiegervater mir die Füße oder den Kopf waschen wird. Aber ganz sicher wird er mir nicht den Kopf oder die Füße mit Öl salben. Damals war das üblich. Außer das Salben des Kopfes. Das war außergewöhnlich. Markus betont hier, dass diese Frau echtes, kostbares Nardenöl nahm. Darf ich mal fragen, wer von euch weiß, was Nardenöl ist? Niemand, ich auch nicht, ich musste es nachschlagen, doch, einige schon. Nardenöl ist ein ganz besonders kostbares Öl, das aus einem kleinen Pflänzchen hergestellt wird. Und dieses Pflänzchen, eben die Narde, wächst fast nur im Himalaya-Gebirge auf einer Höhe zwischen 3000 und 5000 Metern. Und schon damals war dieses Öl ganz wertvoll, denn das Himalaya-Gebirge ist ziemlich weit weg von Israel. Es war wahrscheinlich das teuerste Parfüm, das man damals kaufen konnte, das wertvollste, das es gab. Und da sehen wir auch an der Reaktion der Menschen, die dabei sind. Wir müssen nur den Text mal weiterlesen. Hier habe ich mal so ein Alabasterfläschchen mitgebracht, zumindest als Abbildung. So oder so ähnlich muss es ausgesehen haben. Und es war teuer, es war wertvoll. Und das sehen wir daran, wie die Menschen hier reagieren. Einige der Anwesenden waren empört. Was soll das, dieses Öl so zu verschwenden, sagten sie zueinander. Man hätte es für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. 300 Denare war dieses Öl wert. Wir müssen verstehen, dass ein Arbeiter damals an Tageslohn einen Denar verdiente. Und zwar nicht Kurzarbeit, nicht 35-Stunden-Woche, sondern wenn jemand 10, 12, 14 Stunden auf dem Feld hart arbeitete, bekam er einen Denar. Dieses Öl kostet 300 Denare. Also, Pi mal Daumen, ein Jahresgehalt. Ein ganzes Jahresgehalt schüttet die Frau über den Kopf von Jesus aus. Was vermutet ihr, was ist das durchschnittliche Jahresgehalt in Deutschland? Brutto. Also jetzt nicht in Rheinbach, hier verdient man hoffentlich mehr. Aber im armen Köln oder sonst irgendwo. Was denkt ihr, verdienen wir durchschnittlich in Deutschland? Ratet einfach mal. Ihr müsst nicht euer Gehalt verraten. Einfach das der anderen. 28.000, sehr gut geschätzt. Das sind 26.425 Euro, zumindest vor einem Jahr oder vor zwei. Also, diese Frau kippt über den Kopf von Jesus für uns gefühlte 27.000 Euro Öl über den Kopf. Und ihr könnt es erkennen, diese Flasche hat keinen Schraubverschluss. Diese Flasche musste man aufbrechen. Und wenn sie einmal auf ist, muss man das ganze Parfüm auf einmal verbrauchen. 27.000 Euro über den Kopf von Jesus. Als ich diese Predigt vorbereitete, bin ich mal zur Apotheke gegangen. Habe gesagt, ich hätte gerne Nadeöl. Natürlich war ich vorher bei der Bank und habe mein Jahresgehalt abgehoben. Nein, so ist es nicht. Mittlerweile kostet Nadeöl ein kleines Fläschchen nur 10,15 Euro. Ich habe es gekauft, ich habe es jetzt aber im Auto liegen lassen. Ich bring's nachher rein, dann könnt ihr mal dran riechen, damit ihr wisst, wie Jesus damals roch. Dieses Nadeöl, das für uns nicht besonders gut riecht, war damals unglaublich wertvoll. Und die Menschen wussten, das ist ein Reichtum, das ist ein Jahresgehalt, das die Frau da ausgießt. Und die Leute waren empört. Darf ich mal fragen, wer von euch hat heute Morgen Parfüm benutzt? Ja, ganz zögerlich. Ich war in meiner Gemeinde, da haben sich mehr Männer als Frauen gemeldet. Das fand ich komisch. Bei euch ist das besser. Darf ich mal fragen, wer von euch hat dieses Parfüm benutzt heute Morgen? Das ist Clive. Wie, ihr kennt das nicht? Habt ihr das nicht zu Hause stehen? Das ist das teuerste Parfüm, das man heutzutage kaufen kann. Zumindest laut meinen Recherchen. Clive kostet nur 200.000 Euro. Eine Flasche. Dafür ist ein ganzer Liter drin. Wenn man sich das über den Kopf gießt, riecht man auch eine Weile. Warum zeige ich das? Die Frau hat sozusagen das Clive ihrer Zeit, das teuerste Parfüm, das man irgendwo herbekommen konnte, über den Kopf von Jesus ausgegossen. Und wenn wir das verstehen, verstehen wir, warum die Menschen empört sind. Den Kopf schütteln und sagen, was ist das für eine Verschwendung? Wer tut denn sowas? Wer macht das? Das ist völlig unnormal. Und sie haben einen Vorschlag, dieses Geld, also das Öl hätte man verkaufen können, das Geld den Armen geben können. Ein frommer Vorschlag, oder? Eine gute Idee, könnte man meinen, wenn man übersieht, mit wem wir es hier zu tun haben. Diese Frau hat das Öl nicht über ihren eigenen Kopf ausgegossen, sondern über den Kopf von Jesus. Und diese Menschen, die dabei sitzen, reden untereinander, das ist Verschwendung, und sie machen dieser Frau heftige Vorwürfe. Warum machen sie das? Wir werden gleich sehen, dass es nicht so sehr um die Armen geht. Nicht, weil sie die Armen so sehr lieben, sondern eigentlich, weil diese Menschen eine Geringachtung für Jesus haben. Wir müssen verstehen, dass diese Menschen mit Jesus am Tisch sitzen. Sie sind bei Simon, dem Aussätzigen. Und was bedeutet das? Dieser Simon ist nicht mehr aussätzig. Wenn er aussätzig wäre, hätte er nie Gemeinschaft mit anderen Menschen haben können. Höchstwahrscheinlich hat Jesus diesen Mann geheilt. Dieser Mann hat wahrscheinlich eine Dankesparty gemacht, hat seine Freunde, seine Nachbarn eingeladen und sagt ihnen, Jesus hat mich geheilt, kommt, Jesus ist dabei, wir feiern das. Und diese Menschen sind gekommen, Sie sind gerne in der Nähe von Jesus. Sie finden Jesus nett. Sie hören ihm gerne zu. Aber in diesem Augenblick sagen sie: Jesus, aber ein Jahresgehalt für dich zu geben, das ist Verschwendung. Jesus, wir sind gerne deine Facebook-Freunde und wir sind Follower auf Twitter oder was auch immer. Okay, das gab es damals noch nicht. Aber das wären sie heute. Sie wären gerne in der Nähe von Jesus. Sie finden Jesus gut. Jesus hat Kranke geheilt. Jesus hat Dämonen ausgetrieben. Alles schön und gut. Sie sind gerne bei Jesus. Aber da, wo eine Frau ein Jahresgehalt für Jesus gibt, da schütteln sie den Kopf und sagen, das ist Verschwendung. Darf ich euch mal fragen, wovon hängt es ab, wie teuer die Geschenke sind, die ihr anderen Menschen macht? Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und mir sind zwei Faktoren eingefallen. Es hängt davon ab, wie viel man so hat oder verdient. Und es hängt davon ab, wie viel diese Person jemandem wert ist. Die Ehefrau sollte in der Regel die teuersten Geschenke kriegen. Wenn das nicht so ist, kommt in die Seelsorge. Diese Frau macht für Jesus ein wertvolles Geschenk. Und diese Frau denkt, das ist nicht Verschwendung, aber alle anderen denken, das ist Verschwendung. Diese Frau bringt mit diesem Geschenk zum Ausdruck, wie viel Jesus ihr wert ist. Und die anderen mit ihrem Kommentar, wie wenig Jesus ihnen wert ist. Interessanterweise hat Jesus bis jetzt geschwiegen, hat die Frau einfach machen lassen, hat die Zuschauer einfach machen lassen, aber jetzt meldet Jesus sich zu Wort. Aber Jesus sagte: Lasst sie! Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkündigen wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was diese Frau getan hat. Jesus sagt hier ein paar interessante, noch eine merkwürdige Sache. Zunächst sagt Jesus, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Jesus sagt, sie macht dieses Geschenk nicht irgendjemandem, sondern sie macht das Geschenk mir. Es heißt nicht, dass die Armen Jesus egal ist, aber Jesus sagt hier, diese Frau hat etwas verstanden, was alle anderen nicht verstanden haben, nämlich, wer ist eigentlich dieser Jesus? Die Evangelien sind dafür geschrieben, damit der Leser versteht, wer Jesus ist. Es beginnt in Markus Kapitel 1. Jesus kommt zum Johannes, der am Jordan steht und tauft. Und Johannes erkennt, wer Jesus ist. Und er sagt sofort, es ist verkehrt, wenn ich dich taufe. Du musst mich taufen, denn du bist größer als ich. Jesus kommt aus dem Wasser nach der Taufe. Und was passiert? Eine Stimme vom Himmel sagt, das ist mein lieber Sohn. Der Vater im Himmel sagt, wer Jesus ist. Wir lesen das Kapitel weiter und dann treibt Jesus den ersten Dämon aus. Und was sagt dieser Dämon? Er sagt, ich weiß, wer du bist. Du bist der Sohn des Höchsten. Wir lesen das Markus-Evangelium weiter und wir sehen, da sind die Schriftgelehrten und Pharisäer, die Jesus zunehmend kennenlernen, die sehr schnell verstehen, wer Jesus ist, sich aber nicht zu ihm bekennen, sondern ihn ablehnen. Wir sehen die Jünger, die 3 Jahre lang mit Jesus rumlaufen und jetzt sitzen sie bei Simon, dem ehemals Aussätzigen, im Haus. Sie sitzen dabei und man könnte meinen, sie haben verstanden, wer Jesus ist. Haben sie aber nicht. Die Jünger sind sich einig, es ist Verschwendung, so viel für Jesus zu geben. Und dann ist da diese Frau. Und Jesus sagt, sie hat etwas für mich getan, denn sie hat verstanden, wer ich bin. Jesus ist mehr als ein guter Mann. Jesus ist mehr als ein guter Lehrer. Jesus ist mehr als ein Arzt. Jesus ist mehr als ein Freund und Kumpel. Jesus ist Gottes Sohn. Das wird auf Schritt und Tritt deutlich. Und noch etwas wird deutlich. Jesus ist der Erlöser. Seht mal, Jesus sagt, was diese Frau getan hat, hat sie im Voraus für mein Begräbnis getan. Eine merkwürdige Aussage. Nicht ganz so merkwürdig, wenn man das Markus-Evangelium liest. Denn bis zu diesem Ereignis hat Jesus schon 3-mal angekündigt, dass er sterben wird. Hat es irgendjemand verstanden? Nein, nicht mal seine Jünger. Sie verstehen gar nichts. Sie sind so immun, wie wir manchmal immun sind gegen Erkenntnis. Aber diese Frau, sie hat Jesus ernst genommen. Und sie hat verstanden, dass Jesus gesagt hat, ich gehe nach Jerusalem und ich werde für die Sünden der Menschen sterben. Und diese Frau versteht das und holt ihr Nadeöl was wahrscheinlich ihre Rentenversicherung war. Das war damals üblich, wenn man viel Geld hatte oder etwas geerbt hat, dann hat man sich, das war eine Option, so ein Nadelöhr gekauft, das irgendwo versteckt, und wenn man alt war, hat man es ausgegraben, verkauft, hatte eben ein Jahresgehalt zur Verfügung. Diese Frau hat verstanden, Jesus wird sterben, und sie geht hin und ehrt Jesus mit allem, was sie hat. Die dritte Aussage von Jesus, die hier auffällt, ist, sie hat getan, was sie konnte. Diese Frau hat nichts getan, was sie sich nicht leisten konnte. Sie besaß dieses Öl, sie hat es nicht geklaut, sie hat keinen Kredit aufgenommen, um es zu kaufen. Es gehörte ihr. Sie hat getan, was sie konnte, und zwar alles, was sie konnte, nicht mehr und nicht weniger. Sie hatte dieses Parfüm nicht übrig, sie wollte es nicht loswerden, sondern es war wertvoll. Und sie bringt es Jesus. Der Zusammenhang, in dem dieses Ereignis berichtet wird, ist hochinteressant. Vermutlich an dem gleichen Tag passiert das, was wir in Markus Kapitel 12 lesen, ein Bericht, den die meisten von uns sicher kennen. Ich lese mal aus Markus Kapitel 12, ab Vers 41. Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkastens und sah zu, wie die Leute Geld hineinwarfen. Viele Reiche gaben große Summen, doch dann kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Kupfermünzen hinein, das entspricht etwa einem Groschen. Da rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle anderen Reichen zusammen. Sie alle haben von ihrem Überfluss gegeben. Diese Frau, so arm sie ist, hat alles gegeben, was sie besaß. Alles, was sie zum Leben nötig hat. Merken wir, diese Berichte sind sehr parallel. Die arme Frau am Morgen hat alles gegeben, was sie hat, und das war ziemlich wenig. Diese reiche Frau am Abend gibt alles, was sie hat, und das ist ziemlich viel. Und beide Male sagt Jesus, beides ist viel. Denn beide geben alles. Wir sehen ja im Prinzip Gottes, es geht ihm gar nicht um die absolute Menge. Es geht ihm um die relative Menge. Bringen wir ihm das, was wir übrig haben? Oder bringen wir ihm das, was für uns wertvoll ist? Und letztlich, was alles ist. Einige von euch schauen jetzt ziemlich besorgt. Ihr denkt, ich will an euer Geld. Nein, ich werde gleich kein Geld von euch einsammeln. Hier geht es um Geld, und es geht um mehr als um Geld. Hier geht es um eine Einstellung, die sich auch darin äußert, wie viel Geld wir für Jesus haben, aber auch wie viel Zeit, wie viel Energie, wie viel Liebe, wie viel Hingabe wir für die Sache Gottes haben. Jesus sagt, diese Frau hat verstanden, wer ich bin. Und deshalb gibt sie alles. Genauso wie diese arme Witwe morgens verstanden hat, wer Gott ist. Und sie hat alles gegeben, denn sie wusste, wem sie es gibt. Sie gibt es einem Gott, der über allem steht und der sie versorgen kann. Auch wenn alle anderen sagen würden, es ist verrückt, so viel zu geben. In unserem Text haben wir einen merkwürdigen Nachsatz. Eine merkwürdige Aussage, die Jesus da macht, in dem letzten Vers dieses Abschnitts. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkündigen wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Jeder, der die Bibel schon mal durchgelesen hat, ist wahrscheinlich über diesen Vers gestolpert. Eine ganz schräge Aussage. Ich habe früher immer wieder gedacht, wieso macht Jesus diese Frau so prominent? Wieso sagt er, überall, wo man predigt, soll man immer wieder von dieser Frau reden? Er macht einen Promi aus ihr, oder? Könnte man meinen, bis ich den Text mal ein bisschen gründlicher gelesen habe und gemerkt habe, der Name dieser Frau taucht hier gar nicht auf. Wenn man jemanden prominent machen will, berühmt machen will, dann muss man zumindest den Namen dieser Person verraten oder einen Künstlernamen zulegen. Aber der Name taucht hier nicht auf. Es scheint hier um etwas anderes zu gehen. Übrigens, in den anderen Evangelien steht der Name. Könnt ihr gerne nachschlagen, ich verrate ihn euch nicht. Markus verrät ihn nicht, also sage ich ihn euch nicht. Daran merken wir aber, es geht nicht um die Frau, sondern es geht um das, was diese Frau getan hat. Jesus sagt, überall, wo man das Evangelium predigt, soll man sagen, dass diese Frau mich angebetet hat, dass sie mich verehrt hat mit allem, was sie hatte. Wenn ich euch fragen würde, was ist das Evangelium? Was ist das Evangelium? Was ist die Botschaft von Jesus? Ich denke, wir würden uns schnell einig werden. Das Evangelium ist ganz kurz zusammengefasst. Alle Menschen sind Sünder. Wir sind verloren. Wir sind weit weg von Gott. Wir könnten nichts tun, um zu Gott zurückzukommen. Aber Gott hat alles getan, damit wir zurück zu ihm können. Er hat seinen Sohn gesandt. Er wurde Mensch. Er ist für uns ans Kreuz gegangen. Er ist für unsere Sünden gestorben. Und jeder Mensch, der das erkennt und der das glaubt, der Gott seine Sünden bekennt, wird ein Kind Gottes und ist gerettet. Ist das ungefähr das Evangelium? Einige nicken, gut. Es ist das Evangelium, aber es ist nicht das komplette Evangelium. Denn Jesus sagt hier, dieser Bericht gehört zum Evangelium dazu. Warum? Weil wir gerettet wurden mit einem Ziel. Und dieses Ziel ist nicht, damit wir gesund sind, damit wir reich werden, damit wir glücklich werden, damit Gott alle unsere Probleme löst. Sondern wir sind gerettet mit dem Ziel, Gott zu verehren. Gott zu ehren. Gott anzubeten. Und Jesus sagt, diese Botschaft gehört zur Verkündigung des Evangeliums dazu. Überall, wo Menschen gerettet werden, weil sie das Evangelium annehmen, sollen sie wissen, Jesus erwartet nicht mehr, aber auch nicht weniger als volle Anbetung. Und deshalb sagt Jesus, dieses Ereignis, das, was diese Frau verstanden hat, soll überall verkündigt werden. In unserem Leben haben wir, zumindest hier in Deutschland, sehr viele Möglichkeiten und stehen mehr oder weniger alle Türen offen. Wir können das Leben gestalten, wie wir wollen. Aber diese Frau lehrt uns, dass all das, was wir für uns selber investieren, für uns selber anschaffen und selber gönnen, dass das sehr schnell vergeht. Aber die Dinge, die wir für Jesus tun, die Dinge, die wir tun, um Jesus zu verehren, die bleiben für immer. Diese Frau hätte dieses Öl über ihren eigenen Kopf ausgießen können, wäre durch die Stadt gelaufen und alle hätten gedacht, wow, was ist das für eine krasse Frau, sie ist so reich und sie riecht auch noch so schön. Ich kann euch sagen, Nadeöl riecht nicht so gut, aber für damals muss es gut gerochen haben. Ihr könnt nachher nochmal schnuppern hier. Hätte die Frau das für sich verwendet, wir hätten nicht gewusst, wie es riecht. Und es wäre niemals in der Bibel gelandet. Aber diese Frau hat Jesus geehrt. Und das bleibt ewig. Es steht in der Bibel drin, in jedem der Evangelien, was diese Frau getan hat. Und es ehrt Jesus. Es ehrt Jesus ewig. Aber nur die Dinge, die wir für ihn tun. Nicht die, die wir uns selber gönnen. In eurer Gemeinde gibt es Kindergottesdienste und ich vermute, irgendjemand bereitet sie vor. Bezahlt ihr die Leute wenigstens gut? Vermutlich nicht. Ich denke, sie machen es ehrenamtlich, so wie bei uns auch. Machen das Leute, die nichts Besseres zu tun haben? Denen die ganze Woche langweilig ist und sie hoffen nur, dass sie irgendwas Sinnvolles machen können. Deshalb machen sie Kindergottesdienste? Vermutlich nicht. Es sind Menschen, die auch andere Dinge tun könnten. Aber sie sagen sich, das ist wichtig genug. Es ehrt Jesus, deshalb nehme ich mir die Zeit. Das Gleiche gilt für die Reinigungskräfte, die euer Gemeindehaus sauber machen. Das Gleiche gilt aber nicht nur für Dienste in der Gemeinde, sondern es gilt auch für den Arbeitnehmer, der seine Arbeit ehrlich macht, der pünktlich zur Arbeit geht, der seine Pausen pünktlich beendet und das Ganze nur, nicht weil der Chef zuguckt, sondern weil Paulus sagt, den Dienst, den wir tun, die Arbeit, die wir tun, sollen wir so tun, als ob wir sie für Jesus tun. Die Hausfrau oder der Hausmann, die sich um ihre Familie kümmern, um ihren Haushalt kümmern, aus Liebe zu Jesus und das geht. Sie ehren Jesus. Wir haben immer die Wahl, mit dem, was wir tun, ehren wir Jesus oder machen wir es eigentlich nur für uns? Das gilt übrigens auch für Hobbys. Man kann sich ein Hobby wählen, mit dem man Jesus ehren kann. Und man kann Hobbys tun, die gar keine Ehre für Jesus bringen, manchmal sogar Unehre. Diese Frau hat alles, was sie hatte, getan, um Jesus zu ehren. Wenn ihr jetzt hofft, dass meine Predigt vorbei ist, nein, ich predige noch ein bisschen weiter, denn der Text ist noch nicht zu Ende. Der Text, dieser Bericht steht in einem ganz interessanten Zusammenhang und den möchte ich euch nicht vorenthalten. Schaut mal, wie das Kapitel 14 beginnt. Es waren nur noch 2 Tage bis zum Fest des Passa und der ungesäuerten Brote. Die führenden Priester und die Schriftgelehrten überlegten, zu welcher List sie greifen könnten, um Jesus festzunehmen und dann umzubringen. Auf keinen Fall darf es während des Festes geschehen, sagten sie, sonst gibt es einen Aufruhr im Volk. Diese Männer, sie haben schon seit 3 Jahren nach einer Gelegenheit gesucht, um Jesus loszuwerden. Und jetzt steht das Passafest vor der Tür und sie sind sich immer noch einig, dass sie Jesus töten wollen, aber sie sagen sich, jetzt klappt es nicht mehr. Wir können nicht während dem Fest hier so einen Volksaufstand machen. Wir müssen abwarten, bis das Fest vorbei ist. Dann kommt unser Bericht, Jesus ist in Bethanien, die Frau salbt ihn. Und dann schaut mal, wie der Text weitergeht. Danach, nachdem die Frau Jesus gesalbt hat, danach ging Judas Iskariot, einer der 12, zu den führenden Priestern und bot ihnen an, dafür zu sorgen, dass sie Jesus in ihre Gewalt bringen konnten. Die führenden Priester waren erfreut, als sie das hörten und versprachen Judas dafür Geld. Von da an suchte er nach einer günstigen Gelegenheit, Jesus an sie zu verraten. Die Gelegenheit kam 2 Tage später. 2 Tage nach diesem Ereignis hängt Jesus am Kreuz und stirbt. Dieser Judas, der dabei gesessen hat, der ausgerechnet hat, wie viel dieses Nadelöl kostet, der sich mit den anderen einig war, dass es Verschwendung, so viel für Jesus zu geben, der vorgeschlagen hat, das Geld hätte man lieber den Armen geben sollen, dieser Judas steht auf, geht raus und verkauft Jesus. Er verkauft nicht sein Parfüm, er verkauft Jesus. Der Kontrast könnte hier nicht deutlicher sein. Die Frau kommt zu Jesus, Judas geht von Jesus weg. Die Frau kommt, um Jesus zu ehren, um ihren Besitz für Jesus zu verschwenden. Judas geht weg und er entehrt Jesus, wie er nur entehren kann. Er bringt nicht Geld für Jesus, sondern er verkauft Jesus für Geld. Er macht Jesus zu Geld. Die Frau bringt 300 Denare und wie viel bekommt Judas für Jesus? 30. 10%. Ungefähr ein Monatsgehalt. Judas verkauft Jesus. Markus betont hier, Judas war einer von den 12. Das ist kein Zufall. In Markus Kapitel 3 lesen wir, Judas war mit den anderen Jüngern unterwegs. In Markus Kapitel 3 wird berichtet, wie Jesus seine Jünger aussendet und sagt, geht, heilt die Kranken, treibt Dämonen aus. Ihr könnt auch Tote auferwecken, wenn es sein muss. Predigt. Und Judas wird da explizit genannt. Er hat all das mitgemacht. Aber hier in Markus 14 bekommt er die Gelegenheit, Jesus zu Geld zu machen. Und er tut es. Was hat Judas dazu bewegt? Jesus war ihm so wenig wert. Jesus war ihm weniger wert als sein Monatsgehalt. Judas hat sein Jahresgehalt genauso, wie wir das in der Regel machen, für sich verwendet, statt für Jesus. Und Judas geht hin und verkauft Jesus. Es ist interessant, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer ihm Geld versprechen müssen. Eigentlich haben sie ihr Kopfgeld auf Jesus ausgesetzt. Eigentlich sollten sie das Kleingeld jetzt dabei haben, aber wir haben ja in Vers 2 gelesen, sie haben sich gesagt, vor dem Fest schaffen wir es nicht mehr. Und sie sind offensichtlich völlig überrumpelt, dass sie Jesus jetzt doch noch so schnell loswerden können. Was sagt uns das über Judas? Und warum sollte es uns nachdenklich machen? Ich wage mal zu behaupten, dass Menschen in unserem Umfeld, nicht bei euch, aber bei uns in Köln, uns Christen manchmal beobachten, sich am Kopf kratzen und fragen, was sind das eigentlich für Menschen? Sie sagen, Jesus ist Gottes Sohn. Sie sagen, Jesus ist Gott selbst. Sie sagen, Jesus ist ihr Erlöser, ihr König, ihr Herr. Jesus ist alles für sie. Aber in ihrem Leben leben sie so wenig konsequent, dass man sich fragt, meinen sie das wirklich so? Ich möchte euch nicht vor Schienbein treten, aber wenigstens gegen meins. Ich glaube, dass das inkonsequente Leben, das wir manchmal leben, ein Schock ist für unsere Mitmenschen und eigentlich ein Schock für uns selber sein sollte. Wenn Jesus alles ist, dann ist er es wert, dass wir alles für ihn geben. Dass wir eben nicht alle Kompromisse machen, die bequem für uns sind, sondern dass wir wenigstens annehmen und so konsequent sind wie diese Frau, nachdem wir verstanden haben, wer Jesus ist. Jesus ist schon immer, damals wie heute, von den verschiedensten Menschen umgeben. Jesus ist umgeben von Jüngern, die, wie ich schon sagte, resistent sind gegen Erkenntnis, die 3 Jahre mit Jesus rumlaufen und immer noch nicht verstanden haben, wer er ist. Und wisst ihr, was gut ist? Jesus ist geduldig. Ich hätte die Jünger schon längst weggeschickt. Jesus sagt, ach, bleibt mit mir. Ihr versteht nicht, dass ich für euch sterbe. Okay, dann warten wir ab, bis ich gestorben und verstanden bin. Vielleicht versteht ihr es dann. Und sie haben es verstanden. Es ist so nett, wie geduldig Jesus ist mit solchen Menschen, die so lange brauchen, um zu verstehen, wer Jesus ist. Aber Jesus ist auch umgeben von Pharisäern und Schriftgelehrten, die zwar Jesus hinterherlaufen, aber eigentlich einen Grund suchen, um nicht hingegeben zu leben. Und sie finden ihre Gründe und sie sind Zuschauer und bleiben Zuschauer und werden nie Nachfolger. Jesus ist umgeben von Menschen wie Judas, die bei Jesus sind, weil sie persönlichen Profit davon haben wollen. Und den kriegt man ja auch ein Stück weit. Ich meine, ich finde es bequem. Wenn ich krank werde, laufe ich nicht zum Arzt. Ich bete erstmal. Meistens hilft's. Doch, ich gehe auch zum Arzt, keine Sorge. Aber es ist eigentlich bequem, bei Jesus zu sein. Jesus kümmert sich um uns, Jesus sorgt uns. Am Ende dürfen wir in den Himmel. Das ist eine tolle Sache, das will ich auch gar nicht wegreden. Aber Jesus erwartet eigentlich mehr. Jesus erwartet Menschen, die jünger sind. Menschen, die wie diese Frau sind. Menschen, die alles für Jesus geben. Nicht, weil sie nichts Besseres zu tun haben, sondern weil sie verstanden haben, wer Jesus ist. Die nicht fragen, was ist gut für mich, sondern die fragen, was ist gut für Jesus. Die nicht fragen, werden alle anderen den Kopf schütteln, wenn ich das für Jesus mache, sondern sie fragen sich, wird es Jesus ehren, wenn ich das mache? Und wenn es ihn ehrt, dann mache ich das. Auch wenn die anderen mich für verrückt erklären. Sie fragen nicht, wie viel kostet mich das, sondern sie fragen, wie viel ist Jesus wert. Und wenn er alles wert ist, dann ist er es wert, dass ich alles für ihn gebe. Was das konkret bedeutet, das sage ich euch nicht, das müsst ihr euch selber überlegen. Ich habe zwei Hausaufgaben für euch. Die eine war das mit dem Öl, dieses Experiment mit eurem Ehepartner oder mit euren Eltern. Das ist nicht ganz so ernst gemeint, ihr könnt es trotzdem tun. Das zweite ist ernst gemeint. Bitte überlegt dir jetzt zum Ende des Gottesdienstes hin oder gerne heute Nachmittag, überleg mal, wie viel Jesus dir wert ist und welche Entscheidung du treffen musst, um das Jesus zum Ausdruck zu bringen. Vielleicht macht der eine oder andere eine größere Überweisung heute Nachmittag, von mir aus. Vielleicht kündigt irgendjemand sein Hobby oder ändert seine Einstellung, seine Haltung zu seinem Hobby. Oder vielleicht müssen wir in unserer Zeitplanung Dinge umstellen. Es geht darum, dass wir unser Leben so ausrichten, dass es Jesus ehrt. Wenn unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere Familienangehörigen dann den Kopf schütteln, dann haben wir ungefähr das Richtige gemacht, so wie diese Frau. Und wenn man uns dann fragt, bist du verrückt oder warum machst du das? Dann kann die Antwort ja lauten, weil Jesus Gott ist. Weil Jesus für mich gestorben ist, weil Jesus für mich auferstanden ist, weil Jesus mir meine Sünden vergeben hat. Diese Frau war möglicherweise vorher eine Prostituierte. Diese Frau ist voller Dankbarkeit. Und Jesus erwartet, dass diejenigen, die das Evangelium angenommen haben, sich auch Gedanken machen, wie sie ihm gegenüber dankbar sein können. Zwei Hausaufgaben, das mit dem Öl und das zweite. Wie viel ist Jesus mir eigentlich wert und wie kann ich das zum Ausdruck bringen? Amen. Ich möchte gerne noch ein Gebet sprechen. Jesus, danke für diese Frau, die ein unglaubliches Vorbild ist und eine Herausforderung für uns. Danke, dass diese Frau nicht nur Worte gemacht hat, sie hat verstanden, wer du bist und sie hat Taten folgen lassen. Jesus, wir bewundern diese Frau, weil sie alles für dich gegeben hat und du hast dem nicht widersprochen. Ich bitte dich, dass du mich lehrst und uns lehrst, dass du uns aufmerksam machst auf Dinge, die wir eigentlich nur für uns machen, die wir uns gönnen und wo wir dich zu kurz kommen lassen. Hilf mir, hilf uns, dass wir unser Leben ganz auf dich ausrichten. Und die entscheidende Frage für uns immer ist, was kann ich tun, um Jesus, meinem Gott, meinem Herrn, meinem Erlöser, Ehre zu bringen? Wir wissen, dass du es wert bist. Danke, Jesus, dass du alles für uns getan hast. Danke, dass du deine Liebe für uns zum Ausdruck gebracht hast. Danke, dass du mich zurückgehalten hast. Danke, dass du unser Gott bist. Amen.